sondern auch Taten sprechen lassen. Und auch wenn es für einige gewöhnungsbedürftig ist, jetzt, dass ich eine Dolmetscherin habe und manche sich vielleicht ablenken lassen, bitte ich euch als Gemeinde, wirklich mal stark zu sein. Einfach mal Menschen mitzutragen, die uns wichtig sind. Auch aufgrund der Möglichkeiten, die angesprochen worden sind. Das Thema, das ich heute mit habe, es wurde schon gesagt, wenn Gott sein Volk besucht. Ich weiß nicht, was ihr denken würdet, wie Gott heute sein würde, wenn er jetzt mitten unter uns wäre. Also jetzt damals, wie damals, als Jesus da war. Also dass er hier ist, das ist uns allen klar, uns ist das bewusst, dass er anwesend ist. Aber was wäre, wenn er als Person jetzt hier wäre? Was würde er machen? Worauf würde er sich konzentrieren? Wo wäre er zu finden? Wie würde er mit Gemeinden umgehen? Die Predigtreihe des Lukas-Evangeliums geht von Kapitel 7 jetzt in den Versen 11 bis 50 einen Riesenabschnitt weiter. Und das sind vier große Teile. Vier große Abschnitte, und deswegen werde ich auch gar nicht alles vorlesen, sondern immer nur Auszüge herausnehmen und den Rest erzählen, was sich da so begibt. Was war vorher? Das letzte Mal ging es um die Verse 1 bis 10, wo Jesus von einem Hauptmann hört und auch nur durch Überbringung der Nachricht von seinen Knechten, dass einer seiner Knechte krank ist. Und er bittet ihn allein auf das Wort hin, dass er ihn gesund macht, und vertraut darauf, dass Jesus es kann, dass sein Wort genügt. Und wir sehen einen Glauben, der vertraut, einen Glauben, der etwas wagt, Glaube, wie ihn Jesus so vorher nicht wahrgenommen hat. Und genau danach setzt jetzt der nächste Abschnitt ein. Jesus ist mit seiner Menge, die ihm weiterhin folgte, unterwegs und kommt in eine Stadt. Bevor er aber in die Stadt geht und so langsam sich der Stadt nähert und dem Stadttor, und man muss sich vorstellen, das war eine große Menschenmenge, die da Jesus folgte, kommt eine zweite Menschenmenge aus diesem Tor heraus. Also von hier. Du kannst ruhig stehen bleiben. Und diese Menge ist eigentlich genau das Gegenteil von der Menge, die Jesus begleitet. Die erste Gruppe könnte man so Zug des Lebens nennen. Das sind Menschen, die erlebt haben, wie Jesus Lebensqualität schafft, weil er Kranke heilen kann. Aber diese Menge, wenn ihr hineinschaut in den Text, ist der Zug des Todes. Denn es findet anscheinend eine Beerdigung statt. Ein junger Mann wird hinausgetragen, ein verstorbener Mann, und es ist nicht nur irgendeiner, es wird von einer Frau beschrieben, die Mutter des Mannes. Und es ist nicht nur eine Frau, es ist eine Witwe. Sie hat anscheinend schon ihren Mann verloren und nun ihren einzigen Sohn. Und wenn etwas genauso ist wie damals, also heute, dann das, dass eine Mutter niemals und auch nicht ein Vater das eigene Kind zu Grabe tragen sollte. Dieser Trauerzug muss hochdramatisch gewesen sein, denn sie stand jetzt völlig alleine da. Die Gruppe war zwar groß, Freunde, Bekannte, Menschen, die mitgefiebert haben, aber in der Gesellschaft damals, wenn der Mann weg war und die Kinder auch, stand man ziemlich alleine da. Und diese Menge trifft nun auf diese zweite Menge mit Jesus. Auf den Zug des Todes trifft auf den Zug des Lebens. Und Jesus nimmt diese Frau wahr. Jesus geht ihr entgegen. Und man sieht nur, wie ihr jammerte, und Jesus sagt: Weine nicht. Dann an den Sarg geht, diesen berührt, und plötzlich der junge Mann aufsteht und anfängt zu reden. Der steht nicht einfach nur auf, er steht hier, er fängt an zu reden. Und dann gab Jesus diesen jungen Mann seiner Mutter. Der krasse Unterschied zu der Geschichte davor ist, dass davor der Hauptmann zu Jesus kam mit einer Bitte. Und Jesus dieser Bitte nachkam und auch Glauben sah. Solchen Glauben und aufgrund eines Wortes jemand gesund machte. Der Unterschied hier ist aber, die Frau kommt einfach nur raus, sie hat keine Bitte, es wird nicht von Glauben geredet, es wird keine Bedingung genannt, weshalb jetzt plötzlich Jesus diesen Mann zum Leben erweckt. Keine Voraussetzung wird geschaffen, Jesus macht es einfach. Das Einzige, was wir beobachten, ist, wie die Menge reagiert. Und plötzlich beide. Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen. Also das muss eine Furcht gewesen sein, die in Freude umschlug. Eine Furcht, die er, das Wort Ehrfurcht trifft. Sie priesen Gott für das, was da geschehen ist. Und dann kamen die Sätze: Es ist ein großer Prophet unter uns auferstanden, in Vers 16, und Gott hat sein Volk besucht. Die sehen, was passiert. Die sehen in Jesus nicht einfach nur einen Propheten, sondern die sehen, dass Gott sein Volk besucht hat. Und genau das passiert, wenn Gott sein Volk besucht. Dann werden Tote lebendig. Das ist das Erste, was mir ins Auge fällt. Das Ziel von Gott ist, Tote lebendig werden zu lassen. Es geht Gott darum, dass der Tod besiegt wird. Und Jesus macht hier nur einen Abstrich davon, was möglich ist. Er zeigt, weshalb er gekommen ist, dass er gegen den Tod ist und dass Argumente wie, weshalb der junge Mann gestorben ist und dass da was Gutes drin sein könnte und dass man sich überlegt, was für einen Plan Gott damit haben könnte, absoluter Blödsinn sind. In einem Tod gibt es keinen Sinn. Gott will das Leben. Gott will, dass wir leben. Wir leben noch mit dem Tod. Aber wenn Gott sein Volk besucht, zeigt er, wo er ist. Ohne Voraussetzung, ohne Bitten und Fragen schenkt er Leben. Einfach nur, weil er Leid sieht. Und dann geht's weiter. Johannes der Täufer bekommt davon mit. Er hat auch so seine Nachfolger, seine Jünger wird beschrieben in dem nächsten Abschnitt. Und dies schickt er jetzt zu Jesus, weil er sich fragt, ob Jesus wirklich der, und er war bei der Taufe dabei, Jesus kam ja damals zu Johannes, also in der Geschichte geblieben und hat ihn getauft, weil Jesus ihn bat, dass er ihn tauft. Und stellt ihm die Frage: Bist du der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also es scheint, dass diese Frage immer noch im Raum schwebt. Und auch die Anklage von den Pharisäern und Sadduzäern, die wir in den letzten Kapiteln die ganze Zeit gesehen haben, dass sie ihnen eigentlich absprechen, der Messias zu sein, absprechen, der Sohn Gottes zu sein und sich nicht nur sagen, sondern auch Jesus vorwerfen, dass das Gotteslästerung ist, dass das auch bei vielen anderen noch nicht klar ist. Und mit dieser Frage kommen jetzt diese Jünger des Johannes zu Jesus. Und Jesus antwortet nur mit Tatsachen, mit Beschreibungen, die gerade passiert sind. In Vers 22 steht: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt werden. Jesus zitiert hier die Jesaja-Worte 61, die er vorher im Kapitel 4 benutzt hat, um seinen Dienst einzuleiten. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das Sabbatjahr, das wir haben, haben wir auch unter diese Worte gestellt und haben gesagt, da ist eine Zeitära, hat da begonnen. Und auf die Frage des Johannes sagt er nur: Das, was ich gesagt habe, was ich erfüllen soll, seht ihr, dass es sich erfüllt hat. Das Außergewöhnliche an dieser Situation ist, dass die Jünger des Johannes ja zu Jesus kommen und zu der Gruppe, die gerade dabei war, erst zu sehen, wie der Knecht des Hauptmannes gesund wurde und danach, wie der Tote auferstanden ist. Der Gruppe war deutlich, dass Jesus, als er diese Worte sagt, kein Magier war, nicht irgendein Trickser, nicht einer, der nur große Töne spuckt und gar keine Wirklichkeit folgen lässt. Diese Gruppe war klar, dass das wirklich ist. Sie haben es gesehen. Johannes hat es nicht gesehen und er bekommt es nur vom Hörensagen dann berichtet. Viele haben es damals nur vom Hörensagen gehört, dass Menschen gesund wurden, dass Tote auferstanden sind und haben es selbst nicht gesehen. Und wären wie wir wahrscheinlich gerne dabei gewesen, um den letzten Beweis zu haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Um es zu sehen. Und nicht nur darauf zu vertrauen, weil es gibt bestimmt Menschen, die auch Blödsinn erzählen. Aber ich frage mich damals, und es ist ja unumstritten, dass Jesus gelebt hat, die Geister scheiden sich nur daran, ob es einfach nur ein guter Mann war, ein Verrückter oder Gottes Sohn. Und wenn das ein Verrückter war, also ich weiß nicht, ihr geht ja auch manchmal auf die Mönckenbergstraße und da gibt es auch einen, der Gottes Wort vorliest und predigt und da schäme ich mich manchmal für ihn, ohne ihm auf die Füße treten zu wollen, aber ich will ihn ja jetzt auch nicht als Verrückten nennen. Aber es gibt Christen, wo ich mir sage, da würde ich auch einen Bogen drum machen. Das ist komisch. Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Die Menschen standen da bei Jesus und es hat sich eine Riesenbewegung ergeben und fanden das nicht komisch. Wenn Gott sein Volk besucht, dann sehen Menschen plötzlich, dass die Wirklichkeit mit Jesu Anspruch übereinstimmt. Das sieht man erst, wenn Gott sein Volk besucht, wenn man merkt, dass Jesus einen besucht. Aber hier geht es jetzt noch weiter. Die zweite Begebenheit hängt eng damit zusammen, denn diese Boten des Johannes gehen ja wieder zurück und es begibt sich jetzt eine kleine Diskussion, dass Jesus wieder zu der Menge redet. Die Boten gehen weg und Jesus redet zu dem Volk, das gerade mitbekommen hat, welche Antwort er gegeben hat. Und jetzt macht er so ein klein bisschen Feuer. Er redet davon, dass einige ihn gerne als ein bisschen anders hätten, als er ist. Er redet von Johannes dem Täufer und sagt, Johannes der Täufer ist nicht einfach nur irgendeiner gewesen, sondern er ist für ihn der höchste Prophet gewesen. Der höchste Mensch, könnte man schon fast sagen. Also er stellt ihn richtig hoch. Er sagt, es gab keinen höheren. Und will damit auf den Punkt kommen. Und der Punkt kommt im zweiten Abschnitt, wo er plötzlich sagt, die Pharisäer haben sich schon an Johannes gestoßen. Weil er nicht aß und nicht trank, haben sie gesagt, der ist verrückt oder der ist besessen. Und ich, der esse und trinke, werde von den Pharisäern als Fresser und Weinsäufer benannt. In Vers 34 und in Vers 35 und am Ende von Vers 34 sagt er auch noch, als ein Freund der Zöllner und der Sünder. Jesus macht hier eins deutlich. Er zeigt auf, dass er absolute Kritik bekommt und dass ihn die überhaupt nicht interessiert. Er geht seinen Weg weiter. Es geht ihm nicht darum, wie die Frommen über ihn denken, wie die Gemeinde über ihn denkt. Wenn Jesus sein Volk besucht, dann zerstört er die Erwartungen der Gemeinde. Dann erfüllt er nicht die Erwartungen der Gemeinde. Wir würden uns gerne vorstellen, was Gott zu tun hätte, wie Gott auszusehen hätte, was Gott zu machen hätte, und er erfüllt es nicht. Damals nicht und ich bin davon überzeugt, auch heute würde er es nicht erfüllen. Er würde vielleicht hier kurz in den Gottesdienst gehen und dann würde er wieder rausgehen und in irgendeine Kneipe gehen am Sabbat zu Menschen, die ihn brauchen. Er würde vielleicht hier Menschen hineinholen, die uns nicht in den Kram passen, weil sie vielleicht stinken. Und wir würden einen riesen Aufriss machen, wie das überhaupt sein kann. Und würden Jesus vielleicht auch noch beschimpfen oder überhaupt abstreiten, dass es Jesus ist. Ähnlich wie die Pharisäer und Sadduzäer. Das Interessante ist, dass Jesus dieses Beispiel erzählt und direkt in der vierten Begebenheit Taten sprechen lässt und genau das umsetzt, was er vorher angedeutet hat, dass er sich nicht beirren lässt. Die vierte Begebenheit ist, er geht zu einem Pharisäer nun nach Hause, essen. Er ist also auch für die Pharisäer da und das ist ganz wichtig. Er will ihn gar nicht nur vor den Kopf stoßen, er will ihn auch die Augen öffnen. Und er ist dann bei diesem Simon zu Hause. Und da ist eine Frau in der Stadt, sie wird einfach nur als Sünderin bezeichnet, die davon mitbekommt. Und die nun in dieses Haus geht, und das ist ja schon eine Frechheit. Da ist Jesus eingeladen bei Simon zum Essen und dann kommt diese Frau einfach da rein. Also das ist eigentlich schon schlimm genug. Meistens sagen die Leute erst, dass es schlimm wird, wenn sie da sich zu seinen Füßen kniet und die voll heult und das Öl da drauf gießt. Jetzt ist aber genug. Also ich finde schon das Erste, dass sie überhaupt reinkommt, ist schon schlimm genug. Also es wird bei mir nicht einfach gehen, einfach, dass da jemand reinkommt, wenn ich Besuch habe und dann auch noch eine Sünderin. Ne? Ich meine, da steht nicht warum, was sie gemacht hat, das interessiert hier auch gar nicht, aber sie war anscheinend stadtbekannt. Sonst hätte Simon das nicht gewusst, oder? Er wusste es aus anderen Gründen. Keine Ahnung. Jedenfalls wird hier deutlich, dass nun etwas passiert in der Abfolge, was für mich deutlich macht, was passiert, wenn Gott sein Volk besucht. Diese Frau geht den direkten Weg zu Jesu Füßen. Die kniet sich hin wie zu einem König. Mit dem Unterschied, dass sie weint. Sie sagt gar nichts. Sie weint, macht die Füße mit ihren Tränen nass und trocknet dann mit ihren Haaren die Füße wieder ab. Danach nimmt sie ein Öl, das ziemlich teuer ist, und salbt ihm das Haupt. Und der Pharisäer sagt, wenn du wüsstest, Jesus, wer das ist, dann würdest du das nicht mit dir machen lassen. Dann wüsstest du sofort, in welcher Schublade du bist. Und Jesus stellt ihm eigentlich nur eine Frage. Er erzählt ihm ein kleines Gleichnis und sagt in Vers 40, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Und Simon antwortete, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Simon hat es begriffen. Er hat es eigentlich verstanden. Und es wird hier deutlich, dass Jesus aufzeigt, dass ein Mensch, der weiß, wie viel einem vergeben werden kann, eine größere Dankbarkeit hat für jemanden, dem wenig vergeben wird. Und hier wird eins deutlich. Wenn wir wieder zu der ersten Geschichte gehen, wo der Tote auferstanden ist, wo Jesus einen toten Menschen zum Leben erweckt hat, dann wird hier jetzt gezeigt, dass die Menschen damals auch wussten, dass er nicht nur dafür gekommen ist, große Wunder zu machen, Menschen zum Leben zu erwecken, sondern die Menschen wussten, dass wenn es um Schuld geht, dass er auch dafür da war. Diese Frau wusste, dass Jesus eben kein Verrückter ist, sondern sie hat daran geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Wie ein König hat sie sich vor ihn geschmissen und sie wusste, dass er ihr helfen kann. Sie hat wahrscheinlich ihre Schuld gesehen. Und vielleicht war sie deshalb so traurig darüber. Aber sie kam zu Jesus. Und wenn Gott sein Volk besucht, dann sieht er nicht nur Menschen, die ihn brauchen, dann lässt er sie auch zu sich kommen. Und er lässt sich auch nicht von Simon einreden, sie wieder rauszuschmeißen. Als Gemeinde versagen wir an diesen Punkten oft. Und deswegen glaube ich auch, dass Jesus uns heute, wenn er hier wäre, wenn er uns besuchen würde, unsere Meinung enttäuschen würde. Dass er uns nicht so begegnen würde, wie wir das vielleicht wollen. Dass er endlich mal Klartext redet. Ich glaube, dass er hier Klartext redet mit den sogenannten Frommen, die alles wissen. Die genau wissen, wie Glaube zu leben ist, was die Wahrheit ist, wer was falsch macht, mit wem man sich nicht umzugeben hat, was man nicht machen soll, mit denen würde er Klartext reden. Weil die nicht begriffen haben, was Evangelium ist. Und das macht er hier nicht nur deutlich, indem er die Verse aus Jesaja 61 wieder zitiert, dass er sie liest, kennt und lebt. Nein, er sagt sogar, er ist das Evangelium. Er ist diese gute Nachricht. Er ist das, wonach die Menschen sich sehnen, worauf sie warten. Sie warten darauf, dass Gott das Volk besucht, dass Gott mitten unter ihnen ist und jetzt ist er da. Und macht das, was sein sehnlichster Wunsch ist. Familien zusammenzuführen. Das, worauf alle warten, dass niemand stirbt. Er zeigt ihnen, welche Prioritäten er setzt und sagt, wer er ist. Und er sagt auch uns ganz klar, wie offen wir sein sollen. Offen für Menschen, die zu Gott kommen, dass wir diesen Menschen niemals im Wege stehen sollen. Jesus hält uns als Gemeinde hier einen Spiegel vor und Lukas zeigt uns diesen ziemlich klar auf. Als Gemeinde feiern wir gerade das Sabbatjahr. Und das Sabbatjahr bedeutet eben nicht, dass wir große Aktionen machen, dass man das sofort merkt, wo das zu spüren ist, sondern dass wir auf dieses Wort hören und merken, was es mit uns macht. Dass Gott an uns arbeiten will und sich das Sabbatjahr in unseren Taten zeigt und nicht in unseren Worten. Das Sabbatjahr zeigt sich daran, dass Gemeinde sich wieder darauf besinnt, wer im Fokus steht, wer im Ziel ist, um welche Menschen es eigentlich geht. Und Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu finden. Ja, die Gemeinde ist ihm wichtig. Das ist seine Braut. Aber das Verlorene liegt ihm am Herzen. Das sehnt er sich zurück. Das wünscht er sich. Als Gemeinde müssen wir diesen Blick immer wieder neu finden. Und als Gemeinde müssen wir auch Buße tun, wenn wir darin versagen. Aber ich sehe auch, dass Gemeinde das lebt. Ich sehe nicht nur, dass es uns manchmal nicht gelingt, sondern ich sehe auch, dass es passiert. Und da wünsche ich mir, dass wir diese Menschen stärken, wo Menschen dieses Evangelium leben. Dass wir nicht dagegen sind, sondern mitgehen. Dass wir Menschen unterstützen, die etwas in dieser Gemeinde machen wollen und vor allem, wenn es auch um Minderheiten geht. Wenn es um Menschen geht, die zurzeit noch nicht hören können. Und der Wunsch Gottes ist, dass sie eines Tages wieder hören werden. Und ihr werdet eines Tages wieder hören. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, jeder von uns hat diese Aufgabe zu suchen und zu finden, was das bei uns heißt. Was Gemeinde anpacken muss. Amen.